Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Mario Dobowiszek am Mikrofon herzlich willkommen. Schüsse heute in Halle in Sachsen-Anhalt mit mindestens 2 Toten. Ein gezielter Angriff auf die Synagoge dort, das wird inzwischen berichtet. Und das am Yom Kippur, am jüdischen Tag der Sühne. Das trifft uns ins Herz, schreibt der Bundesaußenminister. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Ein mutmaßlicher Täter wurde gefasst. Darüber wollen wir gleich ausführlich berichten. Außerdem hat die Türkei mit ihrer Militäroperation im Norden Syriens begonnen. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten. Das Bundeskabinett beschließt das Klimapaket samt der bis zuletzt umstrittenen Details. Und der Chemie-Nobelpreis geht in diesem Jahr an 3 Batterieforscher. Unser Hintergrund ab 1840, da geht es um die Videoplattform YouTube. Angriffe also, Schüsse in Sachsen-Anhalt, in Halle an der Saale und auch in Landsberg. Mindestens 2 Menschen sterben. Christoph Richter, unser Landeskorrespondent für Sachsen-Anhalt. Was ist heute in Halle passiert?
Also es gab heute eine Schießerei vor der Synagoge in der Hallenser Innenstadt. Dabei kamen 2 Menschen ums Leben. Man sieht auf einem Handyfilm einer der umliegenden Wohnungen, wie ein Mann, der uniformiert ist, um sich schießt. Und es schält sich jetzt Stück für Stück heraus, dass man wohl mit großer Sicherheit sagen kann, dass das ein Angriff auf die Synagoge und beziehungsweise damit auch natürlich auf die jüdische Gemeinde in Halle war, die sich mitten in einer Hallenser Innenstadt befindet. Und dort kann man über die Kamera, so hat jedenfalls Max Preworotzki, das ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle, gesagt, über die Kamera der Synagoge habe man gesehen, dass ein schwer bewaffneter Täter mit Stahlhelm und Gewehr versucht habe, unsere Türen aufzuschießen. Der Mann sah aus, so wird es wörtlich zitiert, wie von einer Spezialeinheit, aber unsere Türen haben gehalten, man habe ausgeharrt und die Türen von innen verbarrikadiert. Und um 16:30 kam dann die Polizei mit Bussen und großem Polizeischutz und hat die Mitglieder der jüdischen Gemeinde herausgeleiten können.
Es ist dem Täter also nicht gelungen, einzudringen. Wer sind dann die Opfer?
Die Opfer sind, das ist das Bedauerliche, 2 Passanten, die zufällig da, so ist meine Information, die zufällig vorbeigekommen sind und dann erschossen wurden von dem mutmaßlichen oder die mutmaßlichen Täter. Über die Motive weiß man nichts. Man weiß auch nicht, wie viele es sind. Was man weiß, dass bisher ein Tatverdächtiger festgenommen wurde.
Was wissen Sie darüber?
Über den Festgenommenen kann man auch nicht sagen. Ich habe versucht, mit Ralf Kniestedt, dem Sprecher der Polizei Halle, heute Mittag zu telefonieren, zu sprechen. Er hat gegenüber NTV dann gesagt, dass man die genauen Hintergründe prüfen würde, aber man könne noch keine Auskunft geben. Aber jetzt hat ja die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen und da haben sie auch, ein Sprecher der Bundesanwaltschaft hat dem evangelischen Pressedienst auch schon gesagt, dass man mit großer Sicherheit davon ausgehen könne, dass wir es mit einer rechtsextremistischen Tat zu tun haben. Die Umstände würden dafür sprechen, sagen sie.
Das wollen wir gleich auch noch vertiefen mit dem ARD-Terrorismus-Experten Michael Götschenberg, mit dem wir noch verabredet sind. Aber noch ein kurzer Blick nach Halle. Wie ist die Lage momentan im Halle für die Menschen?
Also die Läden sind geschlossen, es gibt keine Apotheke, die offen ist beispielsweise, die Straßenbahn und Busse fahren nicht. Ich habe mit Menschen in Halle telefoniert und man ist ziemlich geschockt und weiß gar nicht, woran man ist, dass so etwas in der Stadt Halle passieren konnte, ist für viele wirklich erschreckend. Und man fühlt sich natürlich ein bisschen an Paris Bataclan erinnert. Und es ist wohl ein Glücksfall, dass, wie es heißt, dass der Angriff abgewehrt wurde, nicht vorzustellen, was passiert wäre, wenn die Angreifer reingekommen wären. Und das ist schon ein ziemlich erschreckendes Bild, dass sich jüdische Gemeinden, also beziehungsweise hier in Halle, verbarrikadieren müssen, um sich vor Angreifern zu schützen. Also das ist schon eine ziemlich erschreckende Information und eine Nachricht des Tages.
Unser Landeskorrespondent Christoph Richter. Und wir haben schon gehört, die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg, was bedeutet das?
Nun, das bedeutet, dass man hier in der Tat von einer antisemitischen politischen Motivation für diese Tat ausgeht, dass man auch einen rechtsextremistischen Hintergrund vermutet. Das ist noch nicht gesichert, aber aufgrund der besonderen Schwere dieser Tat hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen dann sehr schnell an sich gezogen.
Was spricht aus Ihrer Sicht für diesen Hintergrund, für Rechtsextremismus, für einen gezielten Angriff auf die Synagoge?
Ja, wir befinden uns noch in der heißen Phase, unmittelbar im Anschluss an diese Tat. Es sind noch nicht alle Täter gefasst, die Identitäten sind noch nicht geklärt, sodass wir hier noch ein Stück weit spekulieren. Aber grundsätzlich, wenn wir uns anschauen, wie sind die Täter vorgegangen, was war das Ziel dieses Angriffs, dann deutet in der Tat alles auf einen rechtsextremistischen Hintergrund hin. Nach meinen Informationen ist der festgenommene Täter ein Deutscher ohne Migrationshintergrund. Und es sieht ja in der Tat danach aus, als sei es das Ziel dieser Gruppe gewesen, in die Synagoge einzudringen und die dort versammelten etwa 70 Menschen zu töten. Und insofern muss man hier auch von einem terroristischen Hintergrund ausgehen.
Das heißt, die reden von einer Gruppe, das würde bedeuten, es ist keine Einzeltäter mehr, davon gehen die Ermittler nicht mehr aus.
Also wir haben es hier definitiv mit mehreren Personen zu tun. Ich gehe von mindestens drei aus, von denen, wie gesagt, einer mittlerweile festgenommen wurde. Nach den anderen wird noch gesucht, ob man mittlerweile weiß, wo sie sich aufhalten, ob der Zugriff unmittelbar bevorsteht. Da gehen die Informationen noch ein bisschen auseinander. Es ist auch völlig normal in einer solchen Situation, dass auch mal Falschpersonen in den Fokus geraten und man dann feststellt, dass man hier nicht die richtige Person erwischt hat, sodass wir eben im Moment nichts sicher wissen, als dass es mehrere Täter gab und einer festgenommen ist und die anderen eben vermutlich noch auf der Flucht.
Und am Ende des Tages wird stehen eine neue Dimension antisemitischer Gewalt in Deutschland?
Also es sieht im Moment sehr danach aus, als hätten wir es hier in der Tat mit einem Anschlag zu tun auf das jüdische Leben in Deutschland, der alles in den Schatten stellt, was wir in den vergangenen Jahren erlebt haben. Wenn es hier einen rechtsextremistischen Hintergrund gibt, dann haben wir einmal wieder einen rechtsextremistischen Terrorakt nach der Ermordung des ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, sodass es in der Tat dann sehr angezeigt ist, dass die Sicherheitsbehörden mit aller Kraft ihre Bemühungen auf die rechtsextreme Szene in Deutschland richten, an deren Gewaltbereitschaft ja kein Zweifel besteht. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft jeden zweiten Rechtsextremisten in Deutschland als gewaltbereit ein.
Mein Kollege Michael Götschenberg. Wir werden am Abend weiter berichten, gegen 23.10 Uhr dann auch ein Interview mit dem Terror- und Sicherheitsexperten Peter Neumann vom King's College in London. Schüsse also in Sachsen-Anhalt und Schüsse gibt es nun auch wieder im Norden Syriens. Die Türkei hat dort am Nachmittag ihren Militäreinsatz begonnen, nachdem die USA ihre Truppen aus dem Grenzgebiet abgezogen haben. Ich habe vor etwa 20 Minuten mit Christian Buttgereit gesprochen, unserem Korrespondenten in Istanbul, und ihn gefragt, welche Ziele die türkischen Truppen gerade angreifen.
Im Moment greifen sie zwei Städte an, Ras Al Ain, da hat es begonnen, da sagt die Türkei, sie würde Munitionsdepots und Waffendepots angreifen. Das machen sie aus der Luft mit Kampfflugzeugen und Tel Abyad wird beschossen mit Artillerie. Die Geschütze stehen auf türkischer Seite, das konnte man in den letzten Tagen schon gut sehen. Diese Stadt ist angeblich von Zivilisten geleert worden, es sind dort aber einige Kämpfer, das zumindest sagt die syrische Seite. Und von dort eben von den syrischen demokratischen Kräften ist auch zu hören, dass die Türkei aber auch zivile Gebiete bombardiert habe. Das lässt sich aber im Moment schlecht unabhängig nachprüfen.
Was bedeutet das für die kurdischen Milizen, die im Kampf gegen den Islamischen Staat ja eigentlich als Verbündete an der Seite der USA standen?
Ja, sie sind von der USA fallen gelassen worden. Sie sind auf sich allein gestellt. Sie haben im Moment keine Verbündeten mehr. Was sie noch haben, sind wohl einige Waffen, die sie eben zur Bekämpfung des Islamischen Staats bekommen haben. Unter anderem deutsche Milan-Raketen und andere Panzerabwehrwaffen. Die werden sie gegen die Türkei einsetzen. Es wird mit ungefähr 100.000 Rebellen gerechnet, die dort bewaffnet sind und die der Türkei Widerstand entgegensetzen können. Wir haben es heute Nachmittag auch schon gesehen, da sind 6 Raketen auf türkischem Grund eingeschlagen in der Stadt Ceylan Pınar. Sie haben dort aber zumindest keine Menschen verletzt, so heißt es zumindest aus türkischen Quellen.
Ein Krieg ungleicher Partner, könnte man sagen. Wie verhält sich Syrien, das Regime von Assad?
Das Assad-Regime hat die Türkei aufgefordert, nicht anzugreifen. Es hat berichtet im staatlichen Fernsehen, da wurde das Programm unterbrochen. Es war erst Zeichentrick zu sehen, dann Marschmusik zu hören und dann eben Bilder gezeigt worden, wo Zivilisten in Panik umherrennen und versuchen zu fliehen. Wie authentisch und echt diese Bilder sind, das lässt sich auch schwer sagen. Aber das macht deutlich, dass das syrische Regime natürlich diesen Angriff verurteilt. Und vielleicht wartet Assad auch darauf, dass die Kurden ihn um Hilfe bitten, dass zumindest hat der russische Außenminister Lavrov suggeriert, dass das doch vielleicht jetzt genau das Richtige wäre.
Bundesaußenminister Heiko Maas fordert die Türkei dazu auf, die Angriffe sofort zu stoppen. So fordert es auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Und US-Präsident Donald Trump drohte Ankara schon zuvor mit wirtschaftlichen Konsequenzen. Setzt die türkische Regierung mit ihrem Einmarsch in Nordsyrien einmal mehr ihre Beziehungen zum Westen aufs Spiel?
Ja, das tut sie einerseits, aber ich glaube, sie tut das in gewisser Weise wohl kalkuliert. Also wenn sich Trump wirklich zurückziehen will aus der Region und das nicht ganz verantwortungslos machen möchte, dann braucht er doch noch jemand, auf den er sich da verlassen kann. Und wenn man sich dort umschaut, da bleibt außer der Türkei eigentlich niemand übrig. Also wird er weiterhin an einem einigermaßen brauchbaren Ergebnis an der Türkei zur Türkei interessiert sein. Trump und Erdogan haben sich auch verabredet für den 13. November. Da wollen sie sich in Washington treffen. Es kann eben auch sein, dass diese Offensive irgendwann nochmal zum Stillstand kommt in den nächsten Stunden oder Tagen, erstmal nicht so flächendeckend sein wird, sondern dass man jetzt erstmal nur ein Zeichen setzen will, dass man es ernst macht und mit Trump nochmal redet. Und die Kritik, die aus Europa kommt, die hört Erdogan wohl, aber er weiß auch genau, dass er einen Trumpf in der Hand hat. Das ist das Thema Flüchtlinge, und solange er bereit ist, Europa die Flüchtlinge quasi vom Halse zu halten, wird Europa auch nicht massiv gegen diese Aktionen vorgehen, auch wenn die natürlich möglicherweise neue Flüchtlingsbewegungen auslöst.
Christian Burtgereit aus Istanbul. Jetzt steht es, das Klimapaket der Bundesregierung und damit auch die bis zuletzt innerhalb der Koalition umstrittenen Details, etwa die Frage der Kontrollen der festgelegten Klimaziele. Das Kabinett hat das entsprechende Gesetz also heute auf seine parlamentarische Reise geschickt, und man muss wahrlich kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass es im Bundestag und Bundesrat darüber noch reichlich Diskussion geben wird. Angesichts der heftigen Kritik, die Forscherverbände und Opposition an den Klimamaßnahmen der Großen Koalition haben. Theo Gers berichtet.
Für die Bundesumweltministerin sind das Klimagesetz und das Klimaprogramm eine Wegmarke. Entsprechend stolz war Svenja Schulze. Bisher sei beim Klimaschutz viel zu oft und viel zu lange gebremst und verzögert worden.
Das alles wird sich so nicht mehr wiederholen. Ab jetzt sind alle Ministerien Klimaschutzministerien. Die Zeit, wo die Umweltministerin bitte, bitte gesagt hat und den anderen ständig auf die Füße treten musste, diese Zeit ist jetzt endgültig vorbei.
Das Klimaschutzgesetz regelt, wie das übergeordnete Ziel, den deutschen CO2-Ausstoß bis 2030 um 55% zu senken, auf die einzelnen Bereiche, vom Verkehr über die Land- und Energiewirtschaft bis hin zum Gebäudesektor, heruntergebrochen wird. Jeder Sektor muss liefern und seinen CO2-Ausstoß zwischen 2020 und 2030 in fest vorgegebenen Jahresschritten verringern. Werden die Reduktionsziele verpasst, muss das zuständige Ministerium binnen 3 Monaten ein Sofortprogramm vorlegen, um seinen Sektor wieder auf den Pfad der Tugend zurückzubringen. Und diese Pflicht zum Nachsteuern gilt künftig für alle Bereiche, so Umweltministerin Schulze.
Auch für den CO2-Preis. Es gilt für das komplette Paket, es gilt für die komplette Bundesregierung, es gilt für alle Bereiche, für alle Sektoren. Egal, wo wir sozusagen Verfehlungen haben, wir werden nachsteuern müssen, weil das Gesamtziel, was wir an CO2 reduzieren müssen, das Gesamtziel bleibt ja.
Was auch bleibt, ist die Kritik aus Opposition und Verbänden. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter nannte die Pläne unwirksam, unkonkret und unsozial. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz sprach von einem Sammelsurium an Maßnahmen, das lediglich 1/3 dessen bringe, was bis 2030 nötig sei. Das Sammelsurium findet sich im Klimaschutzprogramm. CO2 erhält mit anfangs 10 Euro je Tonne einen Preis. Dies verteuert Benzin und Diesel zu Beginn um 3 Cent je Liter. 2025 sollen es etwa 10 Cent mehr sein. Im Gegenzug werden die Pendlerpauschale erhöht und Strom durch eine leichte Senkung der EEG-Umlage billiger. Für die Gebäudesanierung wird ein Förderprogramm aufgelegt. Hinzu kommt eine Abwrackprämie für alte Ölheizungen. Fernreisen mit der Bahn werden billiger, Billigflüge dagegen teurer. Massiv ausgebaut werden die erneuerbaren Energien, heißt konkret mehr Windstrom an Land und auf See und auch mehr Photovoltaikanlagen. Angesichts dieser langen Liste und der Verbindlichkeit der Sektorziele wies Umweltministerin Schulze auch den Vorwurf zurück, das Klimapaket sei verwässert worden, etwa durch die Formulierung, dass Deutschland das Ziel, bis 2050 CO2-neutral zu werden, nur noch verfolge, statt es erreichen zu wollen. Schulze, selbst Germanistin, ließ sich auf solche Wortspiele nicht ein.
Was das anders heißen soll, als dass wir 2050 treibhausgasneutral werden, erschließt sich mir nicht. Das ist das erklärte Ziel dieser Bundesregierung. Und wir verankern es in einem Gesetz. Zeigen Sie mir ein anderes Land, eins nur, was das bisher so gemacht hat. Kein einziges.
Auch politisch könnte das Klimapaket die Koalition stabilisieren. Schließlich macht die SPD ihren Verbleib in der Koalition vom Inhalt des Klimapakets abhängig. Und da sieht Schulze jetzt keinen Grund mehr, die Koalition deshalb zu verlassen. Im Gegenteil.
Ja, ich finde, mit dem Klimaschutzgesetz, wenn das jetzt durch den Bundestag geht, können wir mit gutem Gewissen sagen, dass wir hier was erreicht haben.
Der Bericht von Theo Gers. Will die Bundesregierung ihre Klimaziele erreichen, dann wird es auch um erneuerbare Energien gehen. Doch bei Flaute stehen die Windräder still und in der Nacht produzieren Solarzellen keinen Strom. Stromspeicher spielen deshalb eine wesentliche Rolle, übrigens auch für die Elektromobilität. So sieht es auch das Nobelkomitee in Stockholm und vergibt den Chemie-Nobelpreis in diesem Jahr an drei Wissenschaftler für ihre Batterie- und Akkuforschung. Carsten Schmiester.
Es kommt wirklich nicht oft vor, dass der Gegenstand eines Nobelpreises im Saal der Königlichen Schwedischen Akademie der Wissenschaften präsenter ist als dessen neue Träger. Heute war das aber so. Die vielen Journalisten bei der Pressekonferenz hatten ihn nämlich mehrfach oft bei sich. Im Handy etwa oder im Laptop oder in den Aufnahmegeräten oder Kameras. Denn der Nobelpreis für Chemie 2019 geht an drei Wissenschaftler für ihre Beiträge zur Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien. An den 1922 als Kind amerikanischer Eltern in Jena geborenen John B. Goodenough, der nach Angaben der Akademie damit auch der bisher älteste jemals mit einem Nobelpreis ausgezeichnete Forscher ist. Er teilt sich den Preis dann mit dem in Großbritannien geborenen Stanley Whittingham und dem Japaner Akira Yoshino. Die drei hätten eine immer wieder aufladbare Welt geschaffen, heißt es in der Begründung der diesjährigen Preisvergabe. Einzelheiten erklärte Professorin Sarah Snorup-Linse. Die Preisträger haben leichte Batterien mit hoher Leistungsfähigkeit entwickelt, die vielfältig einsetzbar sind, mit tragbaren elektronischen Geräten, Herzschrittmachern oder Elektroautos. Und weil man damit auch Strom aus erneuerbaren Energiequellen speichern kann, machen sie nachhaltigen Energieverbrauch möglich. Opens up for sustainable energy consumption. Stanley Whittingham hatte in den 1970er Jahren mit der Entwicklung dieser Batterien begonnen. John Goodenough hatte die Technologie mit der Entwicklung einer anderen Kathode sicherer gemacht und Akira Yoshino hatte sie schließlich 1985 zu praktischer Nutzbarkeit geführt. Die Preisträger haben viele chemische Probleme gelöst. Sie haben sehr reaktive Elemente gezähmt und eine Umgebung geschaffen, in der sich Lithium-Ionen kontrolliert in vielen hundert Lade- und Entladezyklen bewegen können. Das Ergebnis ist eine praktikable Batterie. Der Nobelpreis für Chemie ist seit dem Jahr 1901 an 180 Forscher vergeben worden, aber erst fünfmal an Frauen. 1911 war es zum Beispiel Marie Curie für die Entdeckung der radioaktiven Elemente Polonium und Radium und zuletzt im vergangenen Jahr die US-amerikanische Enzymforscherin Frances Arnold. Die feierliche Preisverleihung ist wie immer am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel in Stockholm und im Fall des Friedenspreises am selben Tag in der norwegischen Hauptstadt Oslo.
Aus Stockholm, Carsten Schmiester. Verkehrsminister Andreas Scheuer steht unter Druck wegen der geplatzten Pkw-Maut und den damit verbundenen Verträgen. Denn die Aufträge für die Maut hatte er bereits vergeben, als die EU-Richter die Maut stoppten. Jetzt werden angebliche Geheimtreffen zwischen Ministerium und Firmen bekannt, heikel, weil der Verkehrsminister längst volle Transparenz versichert hatte. Aus Berlin, Nadine Lindner.
Hat Andreas Scheuer den Bundestag belogen? Diese heikle Frage steht derzeit im Raum und wird, je nach Perspektive, sehr unterschiedlich beantwortet. Ein Sprecher des Verkehrsministeriums wies am Mittag in Berlin den Vorwurf der Vertuschung zurück und betonte, wie transparent die Aufarbeitung der Maut sei.
Wir haben auf alle parlamentarischen Anfragen, die zu diesem Thema gestellt wurden, geantwortet. Die meisten davon finden Sie tatsächlich auch bei uns auf der Webseite. Der Minister stand den Abgeordneten persönlich Rede und Antwort in der 140. Sitzung des Bundestages. Und Sie finden zahlreiche weitere Informationen bei uns auf der Website.
Regierungssprecher Steffen Seibert bekräftigte zudem die Unterstützung der Kanzlerin für Scheuer.
Natürlich ist das eine sehr enge und wichtige Zusammenarbeit mit dem Verkehrsminister.
Die Süddeutsche Zeitung hatte heute zuerst darüber berichtet, dass Andrea Scheuer auf Anfrage der Grünen mehrere bislang unbekannte Treffen mit den Mautbetreibern Kapsch und Eventim einräumen musste. Die Treffen haben, so geht es aus der Antwort des Ministeriums an die Grünen hervor, zwischen dem 3. Oktober 2018 und dem 19. Juni 2019 stattgefunden. Das sind mehr Treffen, als Andrea Scheuer gegenüber dem Bundestag bisher erwähnte. So sehen es die Grünen und bezichtigen ihn der Lüge. Scheuer hingegen sagt, er habe immer transparent Auskunft gegeben. Von einigen Treffen von Scheuer und den Mautbetreibern existieren weder vorbereitende noch nachbereitende Vermerke. Die Protokollregeln würden von Fall zu Fall entschieden, so das Verkehrsministerium auf Nachfrage heute. Und genau diese fehlende Dokumentation erregt den Unmut der Opposition. Das ist hochgradig irritierend, findet Oliver Luksic, Sprecher für Verkehrspolitik der FDP im Bundestag.
Es ist vergaberechtlich notwendig, solche Gespräche zu dokumentieren. Und der Minister hat ja immer von der vollen Transparenz gesprochen, aber hier verheimlicht er dem Deutschen Bundestag relevante Informationen.
Luksic spricht von einem Katz-und-Maus-Spiel des Verkehrsministers mit dem Parlament und bekräftigte seine Forderung nach einem Untersuchungsausschuss, der die Mautverträge untersuchen soll. Der Zeitplan dafür steht, ab dem 14. Oktober geht es los.
In der nächsten Sitzungswoche wird es einen Beschluss der drei Fraktionen geben.
FDP, Grüne und Linke werden den Untersuchungsausschuss gemeinsam angehen. Stefan Kühn, Verkehrspolitiker der Grünen, sagte heute im Deutschlandfunk zum Nutzen eines Untersuchungsausschusses.
Also in dem Untersuchungsausschuss wird unter Eid ausgesagt. Und ich gehe davon aus, dass allen, die dort als Zeugen vernommen werden, das klar ist, welche Rechtsfolgen Falschaussagen haben. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir entsprechende Aussagen bekommen, die der Wahrheit entsprechen.
Der Linke, Finanz- und Verkehrspolitiker Jörg Cézanne, findet, dass Scheuer seinen Posten räumen muss. Er ist persönlich von Scheuer enttäuscht.
Dadurch, dass es für diese Gespräche auch keine Vermerke gibt, was außerordentlich ungewöhnlich ist, dass ein vom Minister angesetzter Gesprächstermin weder vor- noch nachbereitet wird, das gibt es im Ministerium nicht.
Druck kommt mittlerweile auch vom Koalitionspartner SPD. Der SPD-Verkehrsexperte Martin Burkhardt erwartet angesichts der Vorwürfe gegen Verkehrsminister Scheuer einen Untersuchungsausschuss wegen des Mautdebakels. Ein Geschmäckle habe das Ganze schon, so Burkhardt. Die AfD hat sich noch nicht zu diesem Thema geäußert. Der Europäische Gerichtshof hatte im Juni die Pkw-Maut für nicht europarechtskonform erklärt. Für das gescheiterte CSU-Projekt wurden bis Juni 2019 bereits 53 Millionen Euro ausgegeben. Hinzu könnten mehrere hundert Millionen Euro Schadensersatzforderungen der Betreiberfirmen kommen. Das Thema könnte also noch ungemütlich für den Verkehrsminister werden.
Nadine Lindner aus Berlin. Und wir blicken in die USA. Das Weiße Haus verweigert kategorisch jede Kooperation mit dem Kongress bei Zeugenaussagen oder der Herausgabe von Dokumenten. Totalblockade also im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre. Deshalb macht längst das große Wort der Verfassungskrise in Washington die Runde. Martin Ganselmeier.
Der Zeitplan der Demokraten im Kongress war ehrgeizig. Möglichst bis Weihnachten sollte das Amtsenthebungsverfahren im Repräsentantenhaus abgeschlossen sein. Anfang 2020 hätte dann der Senat entscheiden können, ob der US-Präsident tatsächlich des Amtes enthoben wird. Wegen der republikanischen Mehrheit im Senat sieht es nach jetzigem Stand nicht danach aus. Dennoch hätten die Demokraten ihre Pflicht getan und könnten sich rechtzeitig vor Beginn der heißen Wahlkampfphase wieder anderen Themen widmen. Doch diesem Zeitplan will US-Präsident Trump nicht folgen. Er will das Verfahren möglichst bis zur Wahl im November hinauszögern. Deshalb geht Trump erneut auf Konfrontationskurs. In einem Schreiben an das Repräsentantenhaus verweigerte das Weiße Haus die Zusammenarbeit mit dem Kongress. Weder werden angeforderte Unterlagen bereitgestellt, noch dürfen vorgeladene Regierungsmitarbeiter im Kongress aussagen. Begründung: Das Verfahren entbehre jeder Grundlage, weil die Abgeordneten noch nicht über die Einleitung eines offiziellen Amtsenthebungsverfahrens abgestimmt haben. Für Trump ist die Ukraine-Affäre ohnehin nur eine Fortsetzung der Hexenjagd gegen ihn. Es ist alles Schwindel, sagte er, ein politischer Schwindel.
It's a political hoax.
Die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, verurteilte diese Blockadepolitik. Der Brief aus dem Weißen Haus sei nur der letzte Versuch, Trumps Verrat an der Demokratie zu vertuschen. Pelosi warnte Trump, die Verweigerungshaltung des Präsidenten sei ein weiterer Beleg für Justizbehinderung. Der Präsident muss zur Verantwortung gezogen werden, betonte Pelosi. Niemand steht über dem Gesetz.
The president must be held accountable. No one is above the law.
Was aber tun, wenn sich Exekutive und Legislative streiten und eine Verfassungskrise droht? Normalerweise landen solche Konflikte früher oder später vor dem obersten Gerichtshof. Die Demokraten im Repräsentantenhaus könnten ihr Recht auf Unterlagen und Zeugenaussagen vor Gericht einklagen. Und nach Einschätzung von Michael Gerhardt, Juraprofessor an der University of North Carolina, gibt die Verfassung den Kongressabgeordneten Recht. Die Verfassung sagt eindeutig, das Repräsentantenhaus hat die alleinige Macht, ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Wie das Repräsentantenhaus dabei vorgeht, das entscheiden die Abgeordneten und nicht der Präsident. Das Dilemma der Demokraten, die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Bis die Gerichte entschieden haben, könnte Trump das drohende Amtsenthebungsverfahren hinauszögern, möglicherweise bis kurz vor oder gar bis nach der Präsidentschaftswahl. Die zweite Option für Nancy Pelosi, sie könnte die Voruntersuchungen für beendet erklären und das gesamte Repräsentantenhaus abstimmen lassen, ob ein offizielles Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet wird. Das Problem dabei, einige demokratische Abgeordnete aus konservativen Bundesstaaten wollten bewusst die Voruntersuchungen abwarten, weil sie noch unentschlossen sind. Das könnte Trump politisch ausschlachten. Ebenfalls unklar, was, wenn sich Trump auch nach der offiziellen Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens weigert, Unterlagen und Zeugen bereitzustellen. Die dann drohende Verfassungskrise müsste der oberste Gerichtshof klären. Doch ob das vor der Wahl 2020 gelingt, darf bezweifelt werden. Trump jedenfalls wird alles versuchen, um auf Zeit zu spielen.
Martin Ganselmeier berichtete. Hier begann er, der Anfang vom Ende der DDR. So sehen es die meisten Historiker und Bürgerrechtler mit Blick auf Leipzig und die große Montagsdemonstration dort. Heute, vor 30 Jahren. Wir sind das Volk. Daran erinnern viele Leipziger in diesen Minuten mit Gottesdienst und Lichterkette. Der Ausklang eines Tages voller Erinnerungen und Mahnungen. Dirk Henze.
Großstadtgewimmel, ein klassischer Mittwochvormittag in Leipzig. Auch an der Nikolaikirche mitten im Zentrum läuft auf den ersten Blick alles wie gehabt. Die Kirche hat immer Besuch. Gehuldigt als eine historische Wiege der friedlichen Revolution mangelt es hier nicht an Touristengruppen. Doch heute fallen vor allem Einzelne auf, die nicht nur Fotopunkte suchen, sondern stumm den Glockenturm hinaufschauen, als stünden sie vor einem alten Bekannten. Hier ging es damals los, am 9. Oktober 89.
Ich meine, da war ich nur 30 Jahre jünger, ne? Das war schon ein Aufbruch. Also ich bin manchmal mit dabei gewesen, an dem Tag bin ich nicht gewesen, muss ich ehrlich sagen. Da hatte man Angst.
Gleich neben ihr eine Leipzigerin, die auf ihrem täglichen Arbeitsweg nur vorbeihuschen will. Aber das Datum lässt sie dann doch stehen bleiben.
Es war eine tolle Zeit. Ich möchte die auch nie missen.
Klingt, als rede diese Frau von ihrer Jugend. Aber die Montagsdemonstrationen 89 waren ja auch Teil dieser Jugend.
Wenn ich dran denke, ich war damals Lehrerin und 2/3 meines Kollegiums ist mitgegangen. Also alle die, die keine Staatsbürgerkunde oder was es waren. Und ich denke da immer noch dran mit so einem Gänsehautgefühl, auch heute.
Gleich im nächsten Atemzug aber stellt sie klar:
Ich hatte keine Angst. Und viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die mitgegangen sind, wir hatten einfach keine Angst, weil wir gesagt haben, ja, zu Deutsch, wir haben jetzt die Schnauze voll und jetzt probieren wir mal was. Das ist eine Erinnerung, die kann einem keiner nehmen und man kann es auch nicht irgendeinem Fremden erklären.
Diesen inneren Vorwurf trägt auch der Mann 10 Schritte von ihr entfernt mit sich herum. Er war auch vor 30 Jahren unter den 70.000 in Leipzig.
Das ist ein wichtiges Datum. Wir sind für Freiheit und Demokratie auf die Straße gegangen und haben es geschafft, das System in die Knie zu zwingen, auf Deutsch gesagt. Und deswegen denken wir immer wieder dran.
Inzwischen lebt er in Hessen und wird seine Geschichte dort nicht so recht los.
Die Leute, die hören nicht zu. Man hat das Gefühl, dass man immer alles neu erklären muss. Und da hat man es ein bisschen schwer.
Ein Dilemma, das auch Frank-Walter Steinmeier heute bei seiner Rede zur Demokratie ansprach. Scheinbar dominieren inzwischen andere Themen die Alltagsdebatten, so der Bundespräsident. Dabei seien die Akteure des Herbstes 89 unverändert Inspiration.
Sie haben unsere Demokratiegeschichte, Sie haben einen wichtigen Teil hinzugefügt. Ihnen, den friedlichen Revolutionären, schulden wir nicht nur Respekt. Wir schulden Ihnen gemeinsamen Dank, und zwar aus Ost und aus West.
In sein Werben für mehr Miteinander schloss er ausdrücklich Europa mit ein. Die Wiedervereinigung sei darauf aufgebaut.
Das Glück der deutschen Einheit, das sollten wir nicht vergessen, ist untrennbar verbunden mit dem Zusammenwachsen Europas und dem neuen Vertrauen, das unsere Nachbarn uns nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts wieder geschenkt hatten.
Große Worte mit Lehrbuchreife, davon fallen an diesem Tag viele.
Dirk Henze berichtete. Und zum Schluss unserer Sendung noch eine Meldung aus Halle nach den tödlichen Schüssen dort, den Angriffen. Die Polizei hat ihre Warnung vor einer akuten Gefahr für die Bevölkerung wieder aufgehoben. Sie können wieder auf die Straße, heißt es. Das war unsere Sendung. Ich bin Mario Dobowiszek. Ihnen noch einen angenehmen Abend.